Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Quotenfrau. Ich muss euch immer ein bisschen beschreiben, wo ich sitze, weil ich an so tolle Orte komme. Und heute sehe ich direkt auf die Donau. Und ich habe mir ja schon immer gedacht, so die Donauländer, das war für mich früher in meiner Schule immer so der Entspannungsplatz nach einer argen Schularbeit oder so. Aber wenn man so direkt drauf schaut auf die Donau, ein bisschen erhöht, ist es wirklich wunderschön in Linz, noch dazu, wenn die Sonne scheint. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über meine Gästin, denn ich freue mich sehr, wir haben es geschafft. Ich darf heute euch Marie-Louise Schnurpfeil vorstellen. Sie ist seit Februar 2023 die Geschäftsführung des Linz-Tourismus und hat früher viel Marketing, Projekt- und Eventmanagement im In- und Ausland betreut und auch die FH Krems mit dem Schwerpunkt Tourismus absolviert. Sie ist gebürtig aus Steyr und ich habe sie kennenlernen dürfen, weil sie 2018 zu uns in die Pyhrn-Prill-Region gekommen ist und dort den Tourismus geleitet hat. Liebe Marie-Louise, ich freue mich sehr, dass wir es schaffen. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank. Es hat wirklich etwas gedauert im dritten Anlauf. Alle guten Dinge sind drei, sind wir jetzt hier an meinem Büroschreibtisch angekommen und blicken gemeinsam auf die schöne blaue Donau bei hellem Sonnenschein. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
Liebe Marie-Louise, wenn du dich so umschaust, hast du das Gefühl, brauchen wir die Quote noch oder kann sie weg?
Ich würde sagen, wir brauchen die Quote nach wie vor. Ich stoße mir überhaupt nicht mehr dran. Also es ist für mich kein sehr präsentes Thema. Es ist anscheinend so, dass es gewisse Normen und Vorgaben einfach braucht, damit gewisse Prozesse angestoßen werden. Was für mich viel vordergründiger noch ist, ist eine ganz ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema Werte und einem Werteverständnis. Und das fängt bei einem selber an. Welche Werte, und da muss man sich nicht irgendwie groß in einer Hundertschaft von Werten irgendwie quasi selber betiteln, sondern ich glaube, es geht so um drei, vier Schlüsselwerte, die einem im Leben wichtig sind, sowohl privat als auch beruflich. Und im unternehmerischen Sinn ist es für die Mitarbeiterführung und auch das Thema, wie Führungskräfte Verhältnisse sind im Sinne der Geschlechter, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da auf ein gemeinsames Wertegerüst sich auch verständigt und das dann auch im Falle einer Diskussion, ich möchte gar nicht sagen Konflikt, aber in dem täglichen Miteinanderarbeiten macht es, glaube ich, das sehr viel klarer dann und kann einen auch wieder auf den gemeinsamen Weg zurückholen, wenn man sich ein ganz klares Werteverständnis da zurechtlegt.
Welche Werte lebst du gerne in deinem Team?
Mir ist der Respekt und die Wertschätzung sehr, sehr wichtig. Jeder hat irrsinnig viel, was er menschlich mitbringt im täglichen Miteinanderarbeiten, an Erfahrungen, an Kompetenzen, seien es jetzt Hard Skills, Soft Skills. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da viel voneinander erwartet, dass man die Stärken auch, einbringen kann zum Mehrwert des Unternehmens und des gemeinsamen Unternehmensziels. Und dann geht es, glaube ich, um einfach eine ganz eine sorgfältige Kommunikation auch miteinander, weil überall da, wo Menschen arbeiten, da fallen Späne, wo man hobelt, fallen Späne. Und da muss man, glaube ich, schon sehr achtsam in der Kommunikation sein, dass man da einfach gut miteinander arbeiten kann. Ich bin überzeugt, dass nicht immer und ich auch nicht hundertprozentig den richtigen Ton manchmal trifft, aber zumindest das achtsam dann sich wieder drauf besinnen und sagen, hey, Moment einmal, der meint es ja auch gut und ich meine es gut. Warum findet man dann in der Kommunikation im zweiten Anlauf dann nicht zusammen? Also das darf es eigentlich nicht sein, dass da Dinge dann sich nur weiter verhärten, weil im Grunde sind wir alle, so davon gehe ich zumindest auch immer aus, also das ist ein gewisser Vertrauensvorschuss, den ich auch schon mitbringe, dass jeder im besten Wissen und Gewissen arbeitet. Wenn man dann im weiteren Verlauf draufkommt, dass das gar nicht so ist, dann ist auch wirklich die Frage zu stellen, ob man dann so richtig im Team miteinander arbeiten kann.
Jetzt arbeitest du in einem Feld, das ich mir persönlich von außen total spannend vorstelle. Also Regionen weiterzuentwickeln, an Zukunft zu arbeiten sozusagen, zu schauen, okay, wo können wir Dinge verbessern, wie können wir noch besser Menschen zu uns holen und wie können wir die begeistern, klingt für mich von außen total romantisch. Wie geht's dir damit? Was ist so dein Takeaway jetzt nach 2 Jahren in der Geschäftsführung Linz?
Tourismusverband. Mein Takeaway nach einer sehr intensiven Einarbeitungsphase, mal zu Beginn natürlich, wo ich die Position übernommen habe und dem intensiven Kennenlernen der Destination. Linz ist ja hier quasi in einem Verbund noch mit 2 Umlandgemeinden in einer Destination zusammengefasst. Das sind Ansfeld und Kirchschlag. Und die ergänzen sich total fein zu dem Angebot, was wir innerstädtisch haben, in der Stadt Linz selber. Und wir haben hier uns eigentlich sehr schnell dann als Team da committed, dass wir hier uns für den Zeithorizont bis 2030 hier in einen Destinationsstrategieprozess miteinander begeben. Und wir wollten den, anders als in der Vergangenheit, ganz bewusst auch mit dem Hereinholen nicht touristischer Stakeholder gestalten. Weil mit den, sage ich mal, kerntouristischen Playern in der Hotellerie und Gastronomie hat man ohnehin einen sehr engen Austausch. Aber wir haben gesagt, wir wollen das Silo aufmachen, das Tourismus-Silo, und wollen hier alles, was hier in Linz arbeitet, studiert, forscht etc., wollten wir mit hereinholen. Also waren wir gleich mal bei Wissenschaft, Industrie, Innovation, die ganze Startup-Szene, der Tabakfabrik. Die haben wir alle eingeladen, mit uns an einer Destinationsstrategie zu arbeiten und so auch aufzuzeigen, dass es in dem Miteinander sich Zielbilder vornehmen für alle Branchen gleichsam befruchtend sein kann. Somit haben wir hier in unterschiedlichen Formaten diese Akteure, Player, aber jetzt nicht nur auf C-Level, sondern in unterschiedlichsten Berufsbildern auch eingeladen, hier mit uns am Tisch Platz zu nehmen und hier an einer Destinationsstrategie zu arbeiten. Allen voran waren da Großgruppenworkshops, die wir durchgeführt haben letzten Herbst, wo 130 Teilnehmer waren. Das war für uns auch ein toller Erfolg, weil wir gar nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet haben. Und darüber hinaus gab es natürlich Experteninterviews, aber auch andere Partizipationsformate. Die Bevölkerung wurde ebenso eingeladen, hier uns ihren Input zu geben zu einer Strategie, die für alle unterm Strich eine lebenswerte und attraktive Stadt Linz bedeuten soll. Das Ganze haben wir im März präsentiert und wir sind immer noch am Weg quasi, weil so ein Prozess ja kein Projekt ist. Also das ist ja auch nie abgeschlossen. Wir wollen in 2 Jahren da schon wieder draufschauen auf die Aktionsfelder, die wir uns vorgenommen haben, und nochmal inzwischen evaluieren, ob das so eingetreten ist, wie wir es uns zumindest in der Strategie gewünscht haben. Und ja, wir halten uns das ganz offen, da auch einfach wieder Dinge noch zu ergänzen oder wiederum umzuformulieren oder wegzulassen, wenn wir merken, dass in 2 Jahren sich das ganz anders entwickelt hat vielleicht, ja.
Welchen Milestone kannst du uns da vielleicht als Sneak Peek einmal präsentieren? Was ist das, wo du sagst, boah, das ist so cool, auf das freue ich mich, wann das umgesetzt ist?
Ja, mittlerweile liegt es dann schon in der Vergangenheit in Wahrheit. Wir haben hier ein eigenes Festival of Curiosity ins Leben gerufen. Das hat hier am 23. und 24. Mai in der Tabakfabrik stattgefunden. Das sollte hier einfach diese Destinationsstrategie lebendig machen. Das heißt, alle Stakeholder, die hier an der Strategie mit uns gearbeitet haben, alle wichtigen Partner auch in der Entwicklung, die haben miteinander ein Festival der Neugier kuratiert. Wir haben es bewusst in der Tabakfabrik veranstaltet, weil das an sich schon ein Ort ist, der für sehr viel Innovation, Kreativität und dieses Ausprobieren steht. Und an 2 Tagen haben wir hier von wirklich beeindruckenden Keynotes über Workshops und andere Neugier stiftende Programmpunkte hier knapp, also angemeldet waren im Vorfeld knapp 1300 Teilnehmer. Es waren dann doch auch noch einige mehr am Ende. Und wir sind überzeugt, dass es diese Formate Formate braucht, diese Plattformen, wo man eben hier in den Austausch kommt und das über die Branchengrenzen hinaus und auch aktiv die Bürgerinnen hier involviert. Weil, ich sage mal, man hat ja früher gesagt, am Reißbrett gezeichnet, ist ja das alles wunderbar, aber man muss wirklich diesen Interessensausgleich auch versuchen, ganz ehrlich zu adressieren und dann auch Maßnahmen abzuleiten, weil es einfach nicht mehr nur um Gäste geht, es geht nicht auch nur um die Wirtschaft, die florieren soll, sondern wirklich um ein gutes Miteinander. Und dazu braucht es einfach auch entsprechende Formate. Und der Tourismus scheint ein Player in Linz zu sein, der diese ganzen Disziplinen und Branchen endlich zusammengebracht hat und die miteinander arbeiten hat lassen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung für uns als Organisation. Wir haben uns auch eben das Ziel genommen, hier als Netzwerkplayer viel stärker aufzutreten. Und ja, wir hoffen, dass wir das Festival of Curiosity im Zweijahresrhythmus dann hier in der Tabakfabrik oder anderen Orten in der Stadt dann hier durchführen können.
Jetzt hat ja Linz ein Festival im Sommer, das kenne ich seit Kindestagen. Und zwar ist das Pflastership-Spektakel, was ja auch schon wirklich schon immer da war gefühlt und was ich so von außen mitbekomme, auch noch immer sehr viele Menschen anlockt. Und wir haben die Tabakfabrik, wie du schon gesagt hast. Dennoch hat Linz meiner Meinung nach, ist so unterschätzt in Österreich ein bisschen. Kann das sein? Also ich meine, es heißt zwar, in Linz beginnt's, aber wenn man sagt, na und wo möchtest du studieren bei uns am Land, dann kommt Graz, dann kommt Salzburg oder Wien. Was ist es, was dich an Linz so fasziniert? Oder was ist es, wo du sagst, hey, da sind wir so herausragend, das muss noch mehr in die Welt?
Also Linz hat ja eine enorme Entwicklung erlebt in den letzten 20 Jahren. Ein wirklich enorm wichtiges Jahr war das Jahr 2009. Da war ja Linz Kulturhauptstadt, knapp 6 Jahre nach Graz. Die sind uns vorausgegangen, wir sind dann gefolgt. Mittlerweile gibt es ja mit dem Kulturhauptstadtjahr 2024 in der Region Salzkammergut Bad Ischl eine dritte Region, die sich Kulturhauptstadt nennen darf in Österreich. Und da passieren natürlich auf Angebotsebene in der Kultur, aber auch im Festivalbereich, Musikbereich natürlich irrsinnig viele Dinge. Und die ganzen Akteure und die das quasi damals umgesetzt haben hier in Linz, die waren sehr vorausschauend in ihrer Planung. Also die haben schon dafür gesorgt, dass sich der ganze Schwung und Aufschwung in dem Bereich auch in den Jahren danach auch noch niederschlägt. Und somit sind einige Institutionen gekommen, um zu bleiben, was einmal sehr, sehr schön ist für die Kulturlandschaft in Linz. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass diese ganzen Occasions, die sich für das Jahr eh schon aufgewertet haben und rausgeputzt haben, natürlich dran geblieben sind. Das heißt, gewisse Veranstaltungen haben sich etabliert, sind in den jährlichen Eventkalender eingezogen. Und da tut sich irrsinnig viel abseits der, ich nenne es jetzt einmal, Hochkultur, die man bekannterweise in Wien oder auch in Salzburg findet. Und dann kam natürlich auch diese Fügung oder dieses Musiktheater, weiterer Anbieter hier noch auf die Landkarte. Und es hat sich dann auch mit der Bruckner Uni einfach so diese musikalische Seite von Linz einfach verfestigt. Und das ist was wir sehr schätzen. Es ist auch so, dass wir hier wahrnehmen, dass in Linz ein Angebot besteht, was durchaus auch Kultur und Kunst und Musikinteressierte aus Wien und Salzburg anzieht, weil es einfach ganz anderes Programm bietet, wie in wiederum den Heimatmusikhäusern. Und durch die ideale Verkehrsanbindung ist es auch jetzt dank Klimaticket einfach kein Thema mehr, dass man mal für einen Abend sie in Wien im Hauptbahnhof setzt und in einer Stunde 15 dann in Linz am Bahnhof aussteigt und dann noch dazu das Musiktheater auch fußläufig in der Nähe hat zum Bahnhof. Also das sind schon Dinge, die spielen dem Ganzen sehr, sehr in die Karten. Was uns als Linz vielleicht ein bisschen immer noch hinterher hängt, ist dieses Image, dass Linz eher ländlich ist, dass es grau ist, dass es industriegeprägt ist, das ist es immer noch, ja. Aber die ganze Stadt Linz hat sich hier mit allen Branchenpartnern und auch der Industrie sehr gewandelt. Ja, hat ja auch mit der Klimaneutralität 2040 sich enorm großes Ziel gesteckt, ist aber auf gleichzeitig jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also kann hier schon grünen Stahl mittlerweile auch produzieren. Also da passiert oft sehr, sehr viel noch im Verborgenen, weil man so viel Gutes tut und vielleicht immer noch zu wenig drüber spricht. Das ist so meine Erkenntnis. Also man muss sehr viel konsequenter nach innen kommunizieren, in die Zielgruppe der einheimischen Bevölkerung in Linz oder auch in Oberösterreich, damit die das dann wiederum weitertragen und weiter kommunizieren. Und das ist auch ein Anspruch, den wir sehr stark verfolgen im Linz-Tourismus, im Tourismusverband, weil der Tourismus nicht der Bösewicht ist in dem Sinn, ja. Also wenn einmal das Pflasterspektakel und andere Veranstaltungen im Sommer hier sehr eng getaktet an jedem Wochenende stattfinden, dann können wir trotzdem noch lange nicht von Overtourism sprechen. Aber sehr viele verwenden dann so Begriffe, die es irgendwo in den Medien aufschnappen und tragen die so vor sich her, weil der Tourismus, ja, dann ist es ja der Tourismus, um Gottes Willen, es ist ja alles schon zu viel und hin und her. Also wir haben immer noch Wachstumsmöglichkeiten in Linz und werden die auch konsequent nutzen. Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass es ein moderner, zeitgemäßer Auftritt auch ist. Wir haben hier im März auch unser Rebranding präsentiert und sind überzeugt, dass wir mit dem neuen Claim Take a Risk, Visit Linz diese so ein bisschen humorvolle, mit Augen zwinkernde Einladung auch aussprechen, Linz immer wieder neu zu entdecken. Und das funktioniert sowohl für die einheimische Bevölkerung wie auch für unsere Gäste, die von außerhalb kommen. Mögen sie hier nur für einen Tag sein oder übernachten, das ist ja dann unwichtig in dem Sinn, sondern sie sollen einfach immer wieder was Neues finden oder vielleicht auch mit einem unerwarteten Erlebnis dann nach Hause fahren. Und deshalb, ja, take a risk, visit Linz.
Darf ich eine provokante Frage stellen? Bitte. Bis gerade bei Take a Risk, Visit Linz. Wir haben, wenn wir diese Folge aufnehmen, gerade den neuen Song Contest Gewinner in Österreich wieder begrüßt. Mhm. Wie schaut's aus? Kriegen wir einen Song Contest nach Linz?
Boah, ich würde jetzt gerne sagen, ja, unbedingt, koste es, was es wolle, wir holen den JJ nach Linz. Fakt ist, es gibt einige infrastrukturelle und bauliche Anforderungen, die wir als Linz selbst mit dem Design Center einfach nicht erfüllen. Und da bin ich dann eher so gepolt, dass ich sage, lass uns ein bisschen mitpartizipieren von dem ganzen Eurovision Song Contest Geschehen. Machen wir einfach cooles Public Viewing und schauen, dass wir so mitfeiern. Aber konzentrieren wir uns auf das, was machbar ist und realisierbar ist. Das ist ja alles in Wahrheit on top auf einen ohnehin schon prall gefüllten Eventkalender 2026. Und im Falle, wie man es jetzt auch gerade wieder sieht, im Mai kann man einfach nicht davon ausgehen, dass man es Outdoor veranstalten kann in Österreich. Und deshalb braucht es einfach eine Halle, die muss gewisse Anforderungen erfüllen. Da gibt es eine Lichthöhe, die einzuhalten ist für die ganze Bühnenshow. Und meines Wissens muss die auch bis zu 6 Wochen vorher schon verfügbar sein, um aufbauen zu können. Also das sind alles Parameter, die muss man ja auch einmal mitbringen. Und ich störe mich gar nicht dran, dass das vielleicht womöglich wieder in Wien stattfindet. Ich würde mir eher dann als Stadt Linz drum bemühen, dass wir ein cooles Public Viewing machen, ob es jetzt am Wolferanermarkt ist oder irgendwo anders. Da lässt sich, glaube ich, eine coole Party auf alle Fälle feiern und da wäre ich auf alle Fälle auch dabei.
Super, das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Party in Linz, das freut mich sehr. Ich würde jetzt gerne noch, bleiben wir nur kurz bei Linz, weil ich einfach wirklich neugierig bin. Was ist so der Fun Fact von Linz, wo du sagst, das hat mich absolut überrascht?
Der Fun Fact von Linz, ich meine, wir blicken ja da aus dem 9. Stock hier auf die Donau. Mir war die Wasserqualität der Donau so nicht bewusst und das wirklich im Hochsommer drüben, wenn man dann nach Aldur vorüberschaut, ist wirklich ein gut belebter Strand ist und die Leute auch da wirklich baden gehen. In meinem ersten Jahr in Linz habe ich wirklich konsequent die Badetasche im Büro gehabt und bin wirklich Afterwork baden gegangen in der Donau und habe mich da einfach ins Wasser gelegt. Und es ist ja wie eine natürliche Gegenstromanlage. Also das war mir so neu, schätze ich aber sehr, weil ich sehr gern im Wasser bin. Was für mich immer fest ist, ist, wenn in einer Stadt es einfach eine ganz bunte gastronomische Szene gibt, wo auch in Linz der Fall, da kommen immer wieder noch neue, kulinarische Angebote dazu, aus aller Welt, aber einfach auch die Möglichkeit, ganz klassisch österreichische oder österreichische Kochkunst zu versuchen und dann ein Glasl einfach nur in der Altstadt irgendwo zu trinken, in einem Gastgarten und irgendwie das Treiben ein wenig zu beobachten, das ist sowas, das ist immer so ein Mini-Urlaub dann eigentlich auch in der Stadt für mich. Und somit wird man mich da auch regelmäßig antreffen. Schön ist, dass man sich auch in Naturräumen in der Stadt einfach auch seine Auszeiten holen kann, sei es in den diversen Parks oder wenn man dann schnell auch von der Stadt rauf läuft Richtung Freienberg und Froschberg. Und wenn man gern auf dem Rad unterwegs ist, ist natürlich hier die Donaulände, egal ob stromaufwärts oder abwärts, ein super tolles Naherholungs- und sportliches Angebot.
Wir nehmen an, es kommt ein amerikanisches Ehepaar. Mitte, Ende 50 aus Washington. Was müssen Sie unbedingt gesehen haben?
Ich nehme jetzt einfach dann mal an, dass die Kunst und Kultur interessiert sind. Die würde ich auf alle Fälle ins Ars Electronica Center schicken. Nicht nur, weil dort sie sprachlich auch quasi ihre Angebote auch auf Englisch finden, wie auch in vielen anderen Kulturhäusern hier in Linz, aber weil das AEC so ein Flaggschiff ist für Linz, auch in dem Qualitäts- oder Angebotsfeld der Medienkunst. Die Geschichte hat ja schon Ende der 80er begonnen. Hier das AEC Center, Ars Electronica Center, ist ja immer noch das Haus am Platz, wenn es um Medienkunst geht, und feiert natürlich auch jedes Jahr ein Riesenhighlight mit dem Ars Electronica Festival im September. Dieses Jahr nicht unpassend mit dem Titel Panic, Yes or No. Und greift hier sehr viel auch zeitgenössische Themen einfach auch auf, die so in der Gesellschaft gerade auch besprochen sind. Und da haben wir schon in Linz auch die Rolle, so ein bisschen das zeitgenössische Österreich auch abzubilden und zu präsentieren. Der Van der Bellen persönlich hat ja, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, mit einer Delegation zum Beispiel auch die Klangwolke hier besucht und hat gesagt, ja, ich komme hier mit diesen Gästen her, weil ich will ihnen das moderne Österreich zeigen. Also das ist schon eine schöne Bestätigung, wenn es im Außen schon so gesehen wird, aber gleichzeitig auch der Leitstern, sehr, sehr gut zusammengefasst vom eigenen Bundespräsidenten. Und aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es geht nicht nur um die Größe, wir haben sehr viele kleinere, nicht weniger wertvolle und sehenswerte Kultureinrichtungen. Das Nordico, Francisco Carolinum hat immer wieder ausgezeichnete Ausstellungen. Wir haben eine super coole, funkige Barszene und auch so Kulturhäuser, Kulturkeller, der Kapo, Posthof, also da passiert ja irrsinnig viel und unabhängig von Größe und deshalb bin ich überzeugt, dass es immer was zu sehen gibt und zu hören gibt.
Ich habe schon angeteasert, wir kennen uns ja von unserer, also von meiner Region, von der Birnbrill-Region, die du auch weiterentwickelt hast in deinen Jahren als Geschäftsführerin. Was würdest du sagen, wo ist so der große Unterschied zwischen Tourismusentwicklung in einer Landeshauptstadt und in einer doch sehr ländlichen Region?
Also die Arbeit in Pürnbrill, da war ich von Mitte 2018 eben bis Anfang 2023, war für mich eine späte Heimkehr zum Tourismus, weil das Studium in Krems an der Fachhochschule für Tourismus und Freizeitwirtschaft hat mich ja zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn dann eher so in den Marketing- und Eventbereich geführt. Und somit war es eine späte Heimkehr dann in die kerntouristische Arbeit und aber super super passend, weil ich kam ja gerade aus dem Ausland zurück, wo ich 2 Jahre als Wanderguide tätig war. Das heißt, das Produkt des Ferientourismus oder auch des naturbezogenen Tourismus mit sehr viel Wandern und Skifahren und Radfahren im Sommer sehr gut gespürt und sehr gut aufnehmen können und habe sehr gut verstanden, dann auch da hier die Dinge weiterzudenken, weiterzuentwickeln. Der Aufsichtsrat war ja auch neu konstituiert zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da war so ein bisschen Aufbruchstimmung und okay, jetzt packen wir es an und versuchen die Region nach vorn zu bringen miteinander. Es ist an sich sich die Konstellation natürlich nicht immer einfach, weil wenn man 9 Gemeinden hat, die man hier touristisch auch dann in einem Verband hier zusammenfasst, dann sind die Interessen, wenig überraschend, natürlich ja unterschiedlich manchmal. So ist die Region, sage ich mal, von den sportlichen Zentren oder Skigebieten Hintersch oder Wurzelalm im Westen und dann den Nationalpark Kalkalten im Osten. Also die haben natürlich nicht immer dieselben Meinungen, müssen sie ja gar nicht haben. Aber wir haben da irrsinnig viel Positives an Presse- und Marketingarbeit gemacht und ist auch gut angenommen worden, auch im Innen, wenngleich natürlich am Anfang sehr viel Skepsis da war. Da kommt jetzt eine von außen, Studierte, und dann ist eine Frau und Mitte 30. Also manche haben schon gebraucht, bis man die auch ein bisschen aufwärmen hat können für gemeinsame Zusammenarbeit. Das darf man nicht persönlich nehmen. Ich glaube, dass nicht diese Abwehrhaltung irgendwas mit einem selber zu tun hat, aber viele, ja, brauchen da einfach, bis sie dann für so eine Kooperation einfach auch dann offen sind. Man muss aber auch ehrlich sein, manche erreicht man auch nie. Also das ist einfach so, da stehen dann einfach, sage ich mal, menschlich einfach keine Gemeinsamkeiten zur Verfügung, ja, die man dann nutzen kann oder auf denen man aufbauen kann. Ich komme grundsätzlich aus einem Umfeld, wo ich viel reisen habe dürfen, allein schon durch Familie, dann mein Studium, und bin immer sehr weltoffener und ja einfach sehr offene Persönlichkeit da gewesen. Das ist ein Wesenszug, der da drinnen einfach rein schon topografisch oder landschaftlich einfach nicht von Haus aus da ist. Einige sind ja selber, sage ich mal, dann auf Saison gegangen und erst dann nach ein paar Jahren wieder zurückgekehrt. Also da hast du sehr schnell, glaube ich, eine gemeinsame Ebene dann und eine Gesprächsbasis. Andere wiederum sind einfach aufgrund ihrer Berufsbilder einfach auch da, glaube ich, anders sozialisiert. Ist auch noch kein Problem, wenn man wieder dann, da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, wenn man sich wertschätzend und respektvoll begegnet und einfach auch schaut, dass man da in einem wertschätzenden Austausch auch bleibt. Ja.
Du hast das jetzt schon angesprochen und ich würde das gerne als kleine Überleitung oder Einstieg nehmen, und zwar das Thema mit, gerade in der Position, die du jetzt besetzt, ist es ja so, dass viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Ansichten, viele verschiedene Visionen vielleicht auch zusammenkommen. Was sind so deine 3 Tipps, wo du sagst, gerade an einem bunten Tisch, wie schaffst du es, dass diese Menschen dann hinausgehen mit einer selben Richtung?
Gute Frage. Ich würde sagen, die Strategiearbeit, die wir jetzt absolviert haben zur Erarbeitung der Destinationsstrategie, die hat uns dahingehend schon sehr gut geholfen, weil wir jetzt nicht nur, sage ich mal, uns Ziele einfach gesteckt haben, die uns zumindest das operationalisiert haben, sondern wir haben uns auch bemüht, ein gemeinsames Zukunftsbild darüber zu legen, ja, was immer wieder so dann auch der Leitstern dann auch in den nächsten 5 Jahren sein kann. Das heißt, wenn man, und das, da waren wir interessanterweise uns mit sehr vielen der Teilnehmern sehr schnell einig, weil alle gesagt haben, boah, das tut sich so viel und da ist wer neuer und da bringt der das ein und lass uns das einmal so andenken oder so probieren. Also da hat man durch dieses Zusammenbringen der unterschiedlichen Branchen und dem Erkennen, boah, was wir alles antreiben, das ist eigentlich ein Wahnsinn, jetzt müssen wir es nur mal kommunizieren, hat man ja schon man merkt, dass man ähnliche Geschwindigkeit hat oder einen ähnlichen Arbeitsanspruch. Und das dann mal zu bündeln und zu sagen, hey, lasst es uns auch einfach in eine Prioritätenordnung bringen oder in eine, hey, wie kann man das auf die Straßen bringen überhaupt? Das hat das Ganze schon sehr viel leichter gemacht. Ja. Wenn wir gesagt haben, hey, das ist eine Strategiearbeit, das ist einmal der Horizont bis 2030, was sind Quick Wins, wie können wir schnell schon Dinge sichtbar machen und wie können wir dann die anderen mit vereinten Kräften einfach realisieren? Und das ist was, wo ich sage, das noch so größte oder weitreichendste Ziel lässt sich mit gemeinsamen Kräften leicht erreichen, weil man es auf Einzelschritte dann runterbricht. Und das ist was, glaube ich, wichtig ist, weil es gibt ja, glaube ich, keinen, der eine negative Zukunft wünscht. Also es gibt ja niemanden, der sagt, nein, nur mal ist. Also es wird sicher Pessimisten geben, die sagen, nein, es ist eigentlich alles Sport und Klimawärmung und um die Krise und hin und her. Aber es wünscht sich per se eigentlich keiner eine negative Zukunft. Und wenn man da mal an dem Punkt steht und sagt, schau her, umso mehr, wie kriegen wir es hin, wie kann man gemeinsame Interessen ausgleichen und wie kommt man auf einen gemeinsamen Weg. Da finden sie Lösungen und Wege. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auch nicht verfangt in Diskussionen, die zu Beginn schon die Frage in das Zentrum rücken, ja, und wer bezahlt das jetzt dann und wer finanziert das dann? Auch da gibt's immer Mittel und Wege. Ich glaube, dass viele Dinge sich totlaufen, weil man gleich auf das kommt, ja, aber wir haben kein Geld und wir zahlen das auch nicht und überhaupt, mir geht das gar nichts an. Also das sind so Killer-Argumente oft für Prozesse, die man anstoßen will, weil man halt noch nicht vielleicht sich klar genug geworden ist über das gemeinsame Zielbild. Also ich komme wieder auf das zurück, wer bringt welche Stärken mit, was hat wer für Ansprüche und wie kann man das einmal in einem wertschätzenden Diskurs miteinander mal besprechen.
Du hast schon gesagt, du bist vom Ausland zurückgekommen und dann in die Pyhrnbrill-Region. Hat es da Momente gegeben, wo du gedacht hast, boah, ist es nicht doch eine Nummer zu groß? Und zwar vielleicht auch im Sinne von diesen kleinen Stimmen, die wir immer haben. Ja, also gerade Frauen, aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung ist es so, dass ganz viele Frauen dann sagen, ist es nicht zu groß für mich? Oder auch der Schritt dann von Pyhrnbrill auf Linz. Wenn ja, wenn es sowas gegeben hat, wie gehst du mit diesen Stimmen um und wie drehst du sie leiser?
Auch eine gute Frage. Ich habe mich mit Pyhrnbrill sehr intensiv beschäftigt. Da war ja nicht alles im Klaren zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin. Da waren auch einige finanzielle Schwierigkeiten auszubügeln und wieder gerade zu ziehen. Und da habe ich mich natürlich schon sehr intensiv damit beschäftigt und auch Kontakte gepflegt, die mir da sehr ehrlich dann auch geschildert haben, was mich denn da erwartet. Wenn man diese Möglichkeit hat, würde ich immer jedem raten, Kontakte auch zu nutzen, die man hat, weil offensichtlich nur die Schaden, die man nicht hat. Mir war schon klar, auf was ich mich da einlasse. Da hat es immer wieder mal natürlich auch Momente gegeben, wo ich mir dachte, langer Weg. Aber der hat mich dann auch gleichzeitig wieder motiviert, da dran zu bleiben, weil ich einfach an die Region extrem stark geglaubt habe und es auch immer noch tue. Ich habe für mich dann einfach gemerkt, wenn ich mich persönlich als Mensch auch weiterentwickeln will, dass es für mich vermutlich an der Zeit ist, beruflich neue Wege zu gehen. Das habe ich dann auch verfolgt, weil irgendwie es fast schon schicksalhaft wirkt, dass ich als Abschlussarbeit für mein Studium damals auch mir die Kulturhauptstadt Linz vorgenommen habe und wie sie so eine Stadt oder Destination mit Hilfe so einer Veranstaltung oder eines Veranstaltungsjahres auch sich weiterentwickeln kann, das Image sich einer Stadt weiterentwickeln kann. Das war damals 2007, 2 Jahre vor der eigentlichen Durchführung und war dann so eigentlich wirklich fast ein Wink des Schicksals für mich zu sagen, okay, das probiere ich jetzt, da bewirbe ich mich und bin dann neben 3 anderen Kandidaten eben ins Hearing gegangen und habe dann den Zuschlag bekommen, dass ich das machen darf. Und somit bin ich glaube, so ein Wechsel von einer Feriendestination zu einer urbanen Destination hat es in Oberösterreich zumindest, glaube ich, noch nicht gegeben, aber irgendwer muss anfangen. Somit, ja, habe ich das sehr gern wahrgenommen und fühle mich irrsinnig wohl in Linz.
Aber das heißt, du hast da auch nicht irgendwie Selbstzweifel gehabt oder gedacht, weiß ich nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Du warst da, wie du gesagt hast, mutig und visionär.
Ich habe, also auf sachlicher Ebene habe ich natürlich auf einmal einen doppelt so großen Mitarbeiterstand gehabt, doppelt so großes Budget oder fast dreifach so großes Budget. Und da waren schon Parameter da, wo ich so, okay, neue Schuhgröße, unter Anführungszeichen. Aber ich habe von vornherein gesagt, ich werde nicht versuchen, Fußabdrücke auszufüllen, die 16 Jahre lang dort das touristische Geschick gepflegt haben oder gewirkt haben, sondern dass ich meine eigenen Spuren daneben setze und man wächst mit Herausforderungen. Also das ist schon sowas, wo ich jeden auch gut zureden möchte, der vielleicht da an so einem Kreuzungspunkt steht oder nach der nächsten Sprosse irgendwie auf der Karriereleiter oder auf dem Weg, wenn man es jetzt als Marathon sieht, vielleicht in die nächste Distanz dann geht. Man wächst ja mit diesen Herausforderungen. Also wenn man da zu viel drüber nachdenkt, kann ich das, will ich das, verliert man schon wieder Energie, die man eh nachher sowieso braucht. Also das ist sowas, wo ich sage, nein, wenn man gern mit Menschen beieinander ist, wenn man sich im Klaren ist, dass das arbeitsintensiv ist, aber auch sehr lohnend ist, dann würde ich jeden dazu motivieren, das zu tun.
Vielen lieben Dank. Danke für dieses spannende Gespräch. Danke für die Einblicke in Linz. Ich habe am Schluss immer so kleine Blitzlichter. Ist das in Ordnung für dich?
Sehr gern.
Wenn du ein Stadtteil von Linz wärst, welcher wärst du und warum?
Ich glaube, ich würde das Viertel, das ist jetzt kein Viertel, aber eigentlich auch die Altstadt nehmen, aber insbesondere den Schlossberg, weil man einfach einen super tollen Blick hat über die Stadt. Man blickt vom Mühlviertel über die Donau bis ins Alpenvorland bei gutem Wetter und guter Sicht und hat einfach einen super Blick von oben. Was ich auch immer empfehle, wenn man einen Tag in einer neuen Stadt verbringt, irgendwie sich bestmöglich ein bisschen eine Höhe zu erarbeiten, egal ob es ein Aussichtsturm ist oder eben ein Hochhaus, damit man einfach von oben auf die Stadt draufschauen kann und weil man einfach schnell wieder in allen Lokalen ist, über die wir vorher schon gesprochen haben.
Jede Frau sollte
bei sich sein und auch ihrem Bauchgefühl folgen, egal in welcher Lebenslage, auch darauf vertrauen, dass es immer weitergeht und dass das Leben für dich ist und nicht gegen dich.
Gibt es einen Satz, der dich geprägt hat?
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Was ist dein Nummer 1 Erfolgsrezept?
Es braucht ein bisschen Übung, aber das Denken in Möglichkeitsräumen macht einen ja dann irgendwie zum Possibilisten und ich glaube, bin überzeugt, dass das ganz, ganz eine wichtige Fähigkeit ist, um einfach Dingen, die einem im beruflichen oder privaten Kontext quasi entgegenschauen, einfach auch gut zu bewältigen.
Wie werde ich oder wie bekomme ich diese Möglichkeitsräume?
Durchs Neugierigsein, durchs Offensein, vorwärtsgewandt denken, auf den, sagen wir mal, Erfahrungsschatz zwar vertrauen, aber immer mit dem Blick nach vorne. Sieht man, glaube ich, meistens Möglichkeiten und Chancen.
Und darum wird die Zukunft wunderbar?
Weil das Leben für dich ist und das Universum für dich ist.
Liebe Marie-Louise, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch, für diese grandiosen Einblicke. Danke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr mit dabei seid. Bis am Schluss, take a risk, visit Linz, würde ich sagen. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch, dass wir es endlich geschafft haben. Freut mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns oft in Linz, aber gerne auch in unserer schönen Heimat mit Blick auf die Berge. Alles Liebe und alles Gute.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.